Räterepublik? Wollte man am Topos des Populismus als Dynamisierung oder Vervollkommnung der Demokratie festhalten, das Prinzip der Repräsentation überwinden und Bürger nicht konsultieren, sondern wirklich entscheiden lassen, dann wären wir in ganz anderen Dimensionen der politischen Theorie. Zum einen wäre zu klären, in welchem Raum der Demokratie sie das machen. Im Kiez, in der Region, dem Nationalstaat oder gar in Europa? Zum Zweiten bräuchten Bürger, die frei entscheiden, was sie gerne zu Recht und Gesetz machen würden, vollen Zugriff auf den Etat des Staats, demnach auf das Volksvermögen oder das Vermögen der Republik. Denn jede politische Entscheidung kostet am Ende Geld, vor allem die über Krieg. Vor diesem Hintergrund lehnt Hannah Arendt zum Beispiel in ihrer politischen Grammatik des Gründens den Begriff der Souveränität ab. Niemand sei letztlich souverän, weil Souveränität im Spannungsfeld zur Pluralität einer Gesellschaft stehe. Kein Mensch sei souverän, weil Menschen und nicht der Mensch die Erde bewohnen. Der Begriff der Souveränität trage die Ambivalenz der Freiheit von Herrschaftsansprüchen anderer, bedeutet zugleich aber willkürliche Herrschaft über andere. Freiheit aber sei die Existenz von Pluralität und Intersubjektivität im Sinne des gesellschaftlichen Interesse, des Zwischenmenschsein. Die Souveränität politischer Körper sei darum immer eine Illusion. Freie Volksherrschaft, so Arendt, könne es daher nur in Räterepubliken geben, in denen die Bürger jeweils spontan über ihre Belange jenseits parteipolitischer Zuordnungen entscheiden. Am ehesten also das, was heute die freien Wähler in einigen Städten schon recht erfolgreich machen. If man wants to be free, it's precisely sovereignty that he will need to let go, schlussfolgert Arendt. Wenn Menschen frei sein wollen, müssen sie letztlich auf Souveränität verzichten. Seite 17. Man könnte darum sagen, dass Hannah Arendt zu Unrecht als liberale Denkerin gehandelt wird. Eigentlich war sie Republikanerin im ursprünglichen Sinne des Wortes. Ausverkauf der Republik. Doch was ist aus der Republik geworden? Alle reden nur noch über die Demokratie. Dabei ist die Republik das normativ übergeordnete Konzept, nämlich eine politische Ordnung, in der es um die Res Publica, die öffentliche Sache geht, also die Agora. Die Republik ist im Kern nicht liberal in dem Sinne, dass jeder machen kann, was er will. Die Republik ist eine soziale Ordnung, ein Gemeinwesen, zu dem jeder seinen Beitrag leistet. Das ist ein anderes Vokabular als eine liberale Demokratie, die im Wesentlichen an der Form festgemacht wird, Wahlen, die aber nicht den normativen Anspruch erhebt, dass es hier um ein gemeinsames Wohl geht, sondern eher darum, vor allem in der liberalen Demokratie, dass jeder sich individuell entfalten kann und dass der Staat dabei möglichst wenig stört. In einem ausgezeichneten Band über Parallelen und Differenzen zwischen Giorgio Agamben und Hannah Arendt entwickelt Friedrich Barke, Seite 105, die Theorie der Gebürtigkeit nach Hannah Arendt und beschreibt den Moment des Übergangs vom präpolitischen, nackten, zum bürgerlichen, civic Leben. Die Geburt vollzieht sich im Haus, Oikos. Nach römischem Brauch erwirbt der Vater erst im Augenblick, da er das Kind vom Boden nimmt oder aufhebt, souveräne Macht über das Kind. Er gibt dem Kind ein zweites Leben, da er es anerkennt und darauf verzichtet, es auszusetzen. Das nackte, präpolitische Leben eines Kindes, das noch nicht dem Gesetz der Souveränität untersteht, ist also schutzlos und prinzipiell tötbares Leben. Soll heißen, zwischen Menschen und Bürger gibt es einen großen Unterschied. Wird das Kind vom Vater angenommen, hochgehoben, wird es zum Bürger und von der Republik geschützt. Bei Platon wird das Kind übrigens im Wesentlichen von der Polis erzogen und nicht von den Eltern, eben um ein guter Bürger der Republik zu werden. Mit einer Erziehung zum guten Bürger der Città oder der Cité wiederum ist natürlich etwas anderes gemeint als übergriffige frühkindliche Sexualisierung oder die Erziehung zu Kriegstüchtigkeit, die eigentlich nach dem immer noch geltenden Beutelsbacher Konsens aus den 1970er Jahren nicht zulässig ist und der in seinem Artikel 1 vom Überwältigungsverbot spricht. Es ist nicht erlaubt, den Schüler, mit welchen Mitteln auch immer, im Sinne erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit an der Gewinnung eines selbstständigen Urteils zu hindern. Es wäre schön, wenn in der Bundesrepublik ihr eigener Rechtsbestand noch zur Anwendung käme. Die Menschen in diesem Lande. Aber es geht eben nicht mehr um Bürger. Vor diesem Hintergrund der politischen Theorie ist es wichtig, daran zu erinnern, dass es ein Frevel von Altbundeskanzlerin Angela Merkel war, stets von den Menschen in diesem Land zu sprechen, anstatt von Bürgern. Die damals unbemerkte semantische Floskel ist nicht trivial, denn mit Menschen kann man leider oft machen, was man will, mit Bürgern eigentlich nicht. Die Unterscheidung zwischen präpolitischem und politischem Leben zielt auf die Unterscheidung zwischen Menschen- und Bürgerrechte, die im ersten Fall nur menschliche Bedürfnisse, Food, Shelter, umfassen, aber keine Bürgerrechte einschließen, zum Beispiel Wahl- oder Versammlungsrecht. Seitdem wir im Duktus von Frau Merkel nur noch Menschen und keine Bürger mehr sind, kann man konsequenterweise mit uns machen, was man will. Absurdeste Corona-Maßnahmen, Kriegsvorbereitungen und Kriegsertüchtigung sowie eine Steuerverschwendung, als gäbe es kein Morgen. Zu den Menschen in diesem Land, die keine Bürger mehr sind, passt, dass die Altkanzlerin Mutti genannt wurde, was auf eine familiäre, keine staatliche oder republikanische Beziehung zwischen Staatschefin und Bürgern verweist und obendrein kindisch ist. Frau Merkel hat die Bundesrepublik gleichsam zur Familie gemacht und ihr dadurch den politischen Raum genommen, die Agora. Eine Familie schließt schon mal missliebige Familienmitglieder vom Mittagstisch aus, ein Staat aber kann keine Bürger ausschließen. Dass dies mit Blick auf Björn Höcke, wie erwähnt, schon einmal zur Debatte gestellt wurde, der Entzug von Bürgerrechten, zeigt, wie weit die Bundesrepublik in der Überlappung von Familie und Staat schon gekommen ist. Die Verschiebung von Staat zu Familie, von der Agora zum Oikos, ist die entscheidende Bewegung hinein in eine autoritäre Schließung. Die Familie, die kein politischer Körper mehr ist, schließt sich um Motive der Sicherheit oder Verteidigung herum. Wer stört, fliegt raus oder wird zum Landesverräter. Familien- und Landessicherheit werden eins, die Familie muss zur Landesverteidigung hergegeben werden. In einer freien, bürgerlichen Gesellschaft sollte das eigentlich nicht passieren. Nur durch den semantischen Vorgriff in der Ära Merkel auf Mensch und Mutti war es meines Erachtens möglich, dass sich, als Corona kam, die zuvor zu Menschen degradierten Bürger im Wesentlichen um ihr Klopapier und nicht um ihre Freiheitsrechte gekümmert haben. Corona war nicht der staatliche Zugriff auf Bürger, sondern auf das Leben von Menschen in ihren privaten, familiären Zusammenhängen. Ein Krieg hat das gleiche strukturelle Merkmal, denn der Staat muss im Kriegsfall erneut auf das Leben der Menschen zugreifen, auf Soldaten oder eben auf eine kriegstüchtige Bevölkerung, die, wie es einige Papiere ja schon vorsehen, Versorgungsrouten der Armee quer vom Rotterdamer Hafen in die Ukraine sichern. Der Operationsplan Deutschland detailliert anschaulich die zivil-militärische Zusammenarbeit als wesentlichen Bestandteil der Kriegsführung. Und da vernünftige Bürger dergleichen nie tun würden, müssen zuvor über systematischen Feindaufbau Entmenschlichungsprozesse stattfinden. Der Russe kommt. Man braucht, wie Hermann Göring schon wusste, nichts zu tun, als dem Volk sagen, es würde angegriffen, und den Pazifisten ihren Mangel an Patriotismus vorzuwerfen und zu behaupten, sie brächten das Land in die Gefahr. Heute ist man dann eben Lumpenpazifist oder Putin-Nutte oder was auch immer. Von Krieg und Familie. Das Grundgesetz soll jetzt geändert werden, damit auch Frauen eingezogen werden können. Wehrdienstverweigerung ist im Krieg nicht mehr möglich, dann sind die Wehrdienstverweigerer Deserteure. Auch die Geschlechterwahl, neu erworbenes Recht der Woken, ist im Kriegsfall für Männer suspendiert. Man könnte ja nicht mehr genug Männer haben. In der Ukraine werden schon jetzt Männer von der Straße weggeschnappt und an die Front geschickt. Auch dies sind keine Bürger mehr, sondern nur mehr Kanonenfutter, also Objekte der Politik, keine politischen Subjekte mehr. Einigen Aussagen von Augenzeugen zufolge beträgt die Zeit zwischen Fronteinsatz und Tod in der Ukraine für einen Soldaten derzeit 4 Stunden. Wer von denen, die sich heute in Deutschland so bereitwillig auf Russophobie und Kriegstüchtigkeit einlassen, hat das vor Augen? Immerhin hat dieses Land einen Reinhard May, der uns das Lied geschenkt hat, »Meine Söhne gebe ich nicht«. Jeder weiß, dass es im Krieg nur Verlierer gibt. Wie kann es sein, dass dergleichen Propaganda in Deutschland noch einmal so verfängt? In Straßburg, auf dem Place de la République, steht eine Statue. Die Republik als Frau. An jeder Brust ein Soldatensohn, ein Elsässer, ein Franzose, die sich bekriegt haben, deren Uniformen aber ausgezogen sind und die sie beide in ihren Armen hält. Krieg oder auch Revolution bedeutet immer die Zerstörung der Familie, genauer den übergriffigen staatlichen Zugriff auf die Familie. Durch die gesamte politische Philosophie in Europa zieht sich seit Jahren der Topos der Rivalität zwischen Staat und Familie, anders formuliert die Frage, wer bestimmt? Der Hausherr, der Vater oder der Staat? Wer entscheidet, wer in den Krieg muss oder wer etwas erbt? Deswegen auch der Ausdruck Vater-Staat. Er drückt eben jene Konkurrenz zwischen dem Vater und dem Staat aus und überlagert durch die Zusammenziehung der Wörter die familiäre Autonomie bei der Entscheidung über Leben und Tod der Familie. Der Staat ist der Vater. Nur so kann es funktionieren, dass Überschriften wie »Fürs Vaterland sterben« wieder auf den Titelseiten von Zeitschriften prangen und gleichsam als staatsbürgerliche Pflicht verklickert werden. Darunter ein Bild mit einem lachenden Soldaten. Ich hatte wirklich gedacht, dass das in der Bundesrepublik heutzutage unmöglich ist. Die Französische Revolution, wie auch die russische, hatten als wesentliche Folge, wenn nicht zum erklärten Ziel, die bestehenden Familienstrukturen zu brechen. Zum Beispiel wurde im Zuge der Französischen Revolution das Erbrecht in Frankreich egalitär. Die Eigentumsverhältnisse der Familie wurden geändert. Dass der anhaltende Genderkrieg der LGBT-Community die gesellschaftliche Folie für den kommenden Krieg ist, diesen Zusammenhang habe ich bereits in Teil 3 beleuchtet. Die Neuordnung der Familie ist also in vollem Gang, in Bezug auf die Differenz, die Frauen- bzw. die Geschlechterrollen im Krieg und sehr wahrscheinlich auch in Bezug auf die Eigentumsverhältnisse, denn den Krieg bezahlen letztlich wir. Wie sehr die Familienstrukturen nach dem Krieg geh- oder zerbrochen sein werden, inwieweit die Eigentumsrechte der Familien danach geändert sein werden, kann man nur erahnen. Und ob danach noch ein Fünkchen Bundesrepublik da sein wird, ist die Frage. Vom Krieg zur libertären Sprengung des Staates? Meine Vermutung ist, dass die staatlichen Strukturen, wie wir sie heute in Europa kennen, einen Krieg nicht überleben werden. Der Trend geht hin zur Privatisierung und mithin zur Aufkündigung des republikanischen Gemeinwesens. Dazu passt, dass wir keine Bürger mehr, sondern atomisierte Gruppen von Menschen sind, mit schon erwähnten Spaltungslinien aller Art, die sich in der Stasis befinden. Corona hat in Reaktion auf die massive Übergriffigkeit des Staates ein libertäres Gedankengut und libertäre Bewegungen hervorgebracht, deren Popstar jetzt der gefeierte Javier Milei in Argentinien ist, der sich mit Kettensägen fotografieren lässt, die er an staatliche Strukturen anlegt. Der Staat wird also buchstäblich zersägt. Die libertäre Bewegung für freie Städte wäre hier als Beispiel zu nennen. Vermeintlich für freie Bürger ist die Bewegung verbrämter Vorbote für eine Oligarchisierung der Gesellschaft und führt sehenden Auges in die Refeudalisierung. In den USA gibt es in Nevada und Arizona Entwicklungen, wo Unternehmen die Stadt fusionieren. Der CEO einer Firma ist zugleich der Bürgermeister, der über Schwimmbäder, Bibliotheken oder Schulen entscheidet. Nur hat das mit freien und vor allem rechtsgleichen Bürgern, wie in einer Republik, nichts mehr zu tun. Die Unternehmensmitarbeiter kaufen sich als Shareholder in die fusionierte Stadtfirma ein. Die hier und da erwähnte Privatisierung von Wasser etc. sind dann alles Ideen und Trends, die in dieses Bild passen. Wer kein Geld hat, bleibt draußen und demnächst gegebenenfalls ohne freien Zugang zu Trinkwasser. Das erinnert an das Mittelalter, wo das Gesinde vor dem Weiher der Stadt blieb und die Zugbrücke nachts hochgezogen wurde, um die unbescholtenen Bürger zu schützen. Es waren damals lange nicht alle Bürger mit Bürgerrechten. Dass aus Untertanen schließlich Bürger wurden, war die Geburtsstunde der Republik 1789, als die Franzosen auf die Idee gekommen sind, jenen bis heute nachhallenden Satz in Stein bzw. in die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu meißeln. Alle sind geboren, frei und gleich an Würde und Rechten. Was für eine Idee! Die Einführung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes für alle wurde im revolutionären Frankreich jahrelang mit La Terreur unter Robespierre bezahlt. Nachdem die bürgerliche Phase der Revolution unter Danton beendet war, das Bürgertum also vom Adel seine Rechte bekommen hatte, Emmanuel Joseph Sieyès dann aber auf die Idee gekommen ist, dass der allgemeine Gleichheitsgrundsatz für alle, also auch für Tagelöhner und die Unterschicht, gelten müsse. Erstens, was ist der dritte Stand? Alles. Zweitens, was ist er bis jetzt in der politischen Ordnung gewesen? Nichts. Drittens, was verlangt er? Etwas zu sein. Gleiche Bürgerrechte für alle, das ist die Republik. Auch in Deutschland hieß es beim Hambacher Fest 1832 Einigkeit und Recht und Freiheit. Nicht etwa Einigkeit und Identität und Freiheit. Das heißt nicht, dass Nationen nicht vorgängig gemeinsame kulturelle oder sprachliche Identitäten haben müssen, die die Hervorbringung gleichen Rechts erst ermöglichen. Aber es heißt, dass das Recht und nicht die Identität konstitutiv ist für eine Nation. Für Ernest Renan in Frankreich oder Max Weber war im letzten Jahrhundert eine Nation nur von der gemeinsamen Zukunft aus denkbar. Wer aber hat in unseren zerklüfteten Gesellschaften noch eine gemeinsame Vision von Zukunft? Beziehungsweise, wie viel Zukünfte versammeln wir hier in der Republik? Ist doch die beschriebene Stasis genau das, das Ringen, ja, das Zerreißen einer Gesellschaft, die verschiedene Zukünfte will, sprengt die nationale Demokratie. Wenn die augenblickliche Stasis den Zusammenhalt der Bundesrepublik Deutschland auseinanderreißen würde, könnte man dann davon ausgehen, dass sich danach die 83 Millionen Bundesbürger mit deutschem Pass wieder nach Staatsbürgerschaft zusammensortieren würden? Oder würden sie sich anders gruppieren, in neuen, anderen Formen des politischen Zusammenschlusses? Würden sie sich entlang der Spaltungslinien sortieren, in populistisch versus liberal, reich versus arm, migrantisch versus biodeutsch, Stadt oder Land, analog oder digital oder nach Alter? Die Idee der Republik ist strukturell inkompatibel mit der libertären Idee freier Städte, in die man sich einkauft. Libertäre Bewegungen nagen an der universellen Gültigkeit der Erklärung der Menschenrechte, indem sie den allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz nicht mehr als normatives Ziel betrachten. Bürger einer freien Stadt ist nur, wer Geld hat, wie im Mittelalter. Wenn jetzt durch das Bürgergeld, das zwar noch so heißt, aber eigentlich ein Almosen ist, alle individuellen Anspruchsleistungen, wie etwa Arbeitslosengeld oder Rente, die früher an die Lebensleistung eines Individuums gebunden waren, egalisiert und entindividualisiert werden, ist das Ausdruck eines Prozesses, der aus mündigen Bürgern wieder entpersonalisierte Untertanen macht. Letztlich ist es die Rückabwicklung der Republik. Dass man diesen Almosenempfängern in einem nächsten Schritt dann die Bürgerrechte entzieht, wie es in Diskussionen schon aufflackerte, zum Beispiel durch Wahlrechtsentzug, dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Die reichen Bürger der Stadt entledigen sich des Populus, der schon politisch hinter der Brandmauer versteckt wurde. Der Populismus wird vom Geldadel bestenfalls instrumentalisiert. Modewort libertär. Als hätte der Neoliberalismus die Gesellschaft nicht schon in den letzten 40 Jahren durch und durch zerfressen, ist heute libertär das neue Modewort im politischen Diskurs. Obgleich es in der europäischen Geistesgeschichte nicht vorkommt und das Libertäre keinen politischen Traditionsstrang in Europa hat. Der Entzug von Freiheitsrechten, den die bürgerliche Elite während Corona zum ersten Mal am eigenen Leib erfahren hat, wird jetzt von einem Teil der Libertären zum Vorwand genommen, an den Staat die Axt anzulegen. Kapitalismus ohne Demokratie, wie ihn Quinn Slobodian in seinem gleichnamigen Buch beschreibt, ist der Trend der Zeit. Kapitalismus ohne Demokratie aber ist das Gegenteil von Republik. Genau genommen Verrat an der Republik. Der libertäre Slogan, man müsse sich vom übergriffigen Staat befreien, ja schlimmer noch, man müsse das Kapital vom Staat befreien, ist letztlich Betrug am Volk, das dann leer ausgeht und eben auf den dritten Stand oder den Stand von Gesindel im Mittelalter zurückgestuft wird. Umgekehrt müsste man die Republik vom Kapital befreien und öffentliche Güter, Krankenhäuser, Universitäten der Profitlogik entziehen. Umso schlimmer, dass gerade populistische Parteien, die sich doch als Vertreter des Volkes aufführen, seit neuestem libertäre Parolen schwingen. Das Parteiprogramm der AfD spricht Bände. Mit der Wahl von Alice Weidel wurden alle Weichen gestellt für einen libertär-oligarchischen Kurs der AfD. Sie betreibt diese programmatische Umorientierung der AfD seit 2015 und verkörpert sie durch ihre Person. Ex-Mitarbeiterin einer internationalen Bank, China-Erfahrung, wohnhaft in der Schweiz. Ihr Gespräch mit Elon Musk vom Januar 2025, in dem sie Hitler als Sozialisten und fälschlicherweise als Kommunisten bezeichnete, war ein klares Signal an das libertäre Bürgertum, dass die AfD eins jedenfalls nicht sein möchte, sozial. Sondern betont liberal, wenn nicht libertär. Das Geld möge bitte keine Angst vor der AfD haben. Kein Vergleich mit dem Nationalsozialismus also. Kommunist war Hitler sowieso nicht. Die Kommunisten waren seine schärfsten Gegner. Sie kamen als Erste ins Konzentrationslager. In gewisser Weise war dieses Weidel-Gespräch die Häutung der AfD, doch eine Partei des Kapitals zu sein. Wenn in libertären Kreisen heute oft auf jenen Satz von Klaus Schwab vom World Economic Forum aus dem Great Reset verwiesen wird, »You will own nothing but be happy«, um schnell hinzuzufügen, das sei ja Sozialismus, dann ist das grundfalsch. Im Sozialismus müsste es heißen, you will own everything. Denn das Eigentum ist im Sozialismus zwar abgeschafft, aber das Vermögen gehört dem Volk. You will own nothing heißt hingegen, der internationalen Oligarchie gehört alles. Das als Sozialismus zu bezeichnen, ist obszön. Es sei denn, man meint Milliardärssozialismus damit, wobei die Milliarden nicht durch besonderes Genie oder Anstrengung am Markt erworben wurden, sondern durch staatliche Subventionen, wie etwa die rund 9 Milliarden von BioNTech-Gründer Ugo Sahin, der den Corona-Impfstoff hergestellt hat. Vom Adel zum Parvenu oder vom Geld ohne Geist. Wollte man einen großen Bogen über die Demokratisierung der modernen Gesellschaften und ihre derzeitige Rückabwicklung schlagen, so könnte man die Hypothese aufstellen, dass wir, nachdem die Französische Revolution 1789 aus Untertanen Bürger gemacht hat, rund 250 Jahre gebraucht haben, um heute die Bürger wieder zu entmündigen und die politischen Systeme zu refeudalisieren. Allerdings sind der neue Adel die modernen Parvenus. Wahlweise Bitcoin-Magnaten, russische, chinesische oder amerikanische Oligarchen, Internet- oder Telekom-Tycoons und Tech-Freaks, denen die analoge Welt nicht genug ist und die alles ins Internet oder auf den Mars verlagern müssen. Techno-Feudalismus heißt das Buch zum Thema von Yannis Varoufakis. Der Titel des Buches ist Programm. Ob wir dabei im historischen Prozess etwas gewonnen haben, was man als Fortschritt bezeichnen kann, mag man bezweifeln. Verband der Adel, meist noch Geld, mit Geist, bauten die Medicis oder die Fugger Schlösser, Hospize und förderten die schönen Künste für die bürgerliche Gesellschaft, hat man das Gefühl, der Parvenu möchte sich der Gesellschaft am liebsten entledigen. Während die internationale Oligarchie alle staatlichen Strukturen wahlweise sprengt oder korrumpiert, flüchten die Populisten in den Nationalstaat, der nur noch eine leere Hülle ist. Nationalismus ist de facto Ausdruck des Kummers über die verlorene Republik, die jedes soziale Gefüge verloren hat, wie bereits in Teil 2 beschrieben. Denn die Republik war im Gegenteil zur liberalen Demokratie ein politisches Gemeinwesen, das die Bürger vor dem Zugriff des Kapitals schützte, das ihnen Rechtsgleichheit und Teilhabe bei der Befassung mit ihren öffentlichen Belangen gewährte und das die öffentlichen Einrichtungen, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, der kapitalistischen Akkumulation und der Effizienzlogik entzog. Anstalten des öffentlichen Rechts hat man das seit den Hardenbergschen Reformen 1806 genannt, bevor diese Reformen im Zug der Neoliberalisierung der westeuropäischen Republiken seit Ende der 1970er Jahre beerdigt wurde. Ausgerechnet konservative Bürger, die früher im besten republikanischen Sinn ihre Stadt gestaltet haben, wollen heute Anarcho-Libertarismus machen, wo doch die Anarchie als Ordnung ohne Herrschaft vermeintlich linkem Gedankengut zuzuordnen ist, während die Antifa heute herrschaftsstabilisierend ist. Auch hier, wie in Teil 2 mit Blick auf das Denken, nur noch verkehrte Welt. Von rechts und links oder vom bürgerlichen Block. Die Illusion des bürgerlichen Blocks, l'illusion du bloc bourgeois, so lautet der Buchtitel des französisch-schweizerischen Politologen Bruno Amable aus dem Jahr 2017. Die Theorie des bürgerlichen Blocks ist ganz einfach. Aus einem politischen System, das durch rechts und links strukturiert wurde, ist ein System geworden, das in oben und unten geteilt ist. Früher hatten die Linke wie die Rechte jeweils ein oben und unten. Auf der Linken waren oben die Intellektuellen, die Künstler oder soziale Unternehmer. Unten waren im Wesentlichen die Arbeiter. Auf der Rechten war oben die Großindustrie und unten die kleinen Geschäftsleute, Händler oder die Bauern. Cattokommunisme nannte man das in Italien. Und in dem witzigen italienischen Film aus den 1960er Jahren von Don Camillo und Peppone kann man ihn bewundern. Ein Priester und ein Gewerkschaftsführer, stets im Streit miteinander, aber in einem geeint, gegen oben. Gegen die Obrigkeit und gegen die Bourgeoisie. Die deutsche Version ist in etwa die katholische Soziallehre von Oswald von Nellbräuning, deren letzte politischen Gestalten Norbert Blüm oder Heiner Geißler von der CDU waren. Heute ist das, was einst Ludwig Erhard sagte, bestenfalls bei Sarah Wagenknecht zu finden – aber alle reden immer nur noch von der sozialen Marktwirtschaft und die Merkel-CDU galt, weil sie bei den woken Themen nachgegeben hat, noch links, als sie längst neoliberalisiert war. Jetzt bildet links oben mit rechts oben zusammen den bürgerlichen Block und rechts unten bildet zusammen mit links unten die populistische Querfront. Die Gesellschaft ist im politischen Spektrum nicht mehr vertikal, sondern horizontal geteilt. Anders formuliert, die Trennung der Klassen ist zementiert. Warren Buffett, der zum Zeitpunkt der Bankenkrise ausrief, "This is a war between capital and labor, and we will win it", hat Recht behalten. Das Kapital hat gewonnen. Vor allem die U30-Jährigen sind in allen Facetten ihres Lebens derart neoliberal gebrainwashed worden, dass sie sich gar nicht mehr vorstellen können, wie die einst nivellierte Mittelstandsgesellschaft Helmut Schelsky, einmal ausgesehen hat, so dass sie noch die akute Oligarchisierung für einen Sozialstaat halten und glauben, Leistung lohne sich. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat heute programmatisch mehr gemein mit der AfD als mit dem linken Establishment SPD. Der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon mehr mit Marine Le Pen und dem Rassemblement als mit der Parti Socialiste. Cinque Stelle in Italien mehr mit der Lega als mit den italienischen Sozialdemokraten um Matteo Renzi. Die horizontale Spaltung der Gesellschaft in einen Block bourgeois und Unterschicht ist Ausdruck von Oligarchisierung oder Refeudalisierung einer Gesellschaft, in der die ideologische Konfrontation ausgedient hat. Die GroKo ist das politische Symbol des bürgerlichen Blocks und es ist nicht die erste GroKo in Deutschland. Im heutigen Politikbetrieb geht es darum, den Populus, das sogenannte Volk, außen vor zu halten und die Herrschaft des bürgerlichen Blocks zu zementieren. Establishment gegen das Volk. Nicht nur in Deutschland, auch in den USA ist es so. Und dieser Gegensatz strukturiert momentan die gesamten transatlantischen Beziehungen und mithin die Frage eines möglichen Kriegs Europas mit Russland, den nur der Bloc Bourgeois, der bürgerliche Block, will, weil er ihn auch nicht selbst führen muss. Dazu jetzt mehr in Teil 4.